Herzlich willkommen zurück zum Wild Talents Podcast. Mein Name ist Irma, ich bin Host dieses Podcasts. In diesem Podcast interviewe ich Menschen, die alle eine Leidenschaft teilen, und zwar die Leidenschaft für die Natur- und Tierwelt. Und du findest hier ganz viele unterschiedliche Geschichten über ganz viele unterschiedliche Wege, wie diese Menschen ihre Leidenschaft ausleben, ob hauptberuflich, ehrenamtlich oder in Teilzeit. Und ich hoffe einfach, dich damit inspirieren zu können, damit auch du deinen ganz eigenen individuellen Weg finden kannst. Hello and welcome back zu einer neuen Folge von Wild Talents. Für diese Folge habe ich mir was Besonderes überlegt. Und zwar habe ich mir gedacht, euch ein kleines Recap der letzten Monate zu geben. Sowohl zu den Projekten und Jobs, an denen ich mitgearbeitet habe, als auch ja, zu meinem aktuellen Semester. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich in letzter Zeit mit bzw. für unglaublich viele unterschiedliche Tierarten gearbeitet habe. Und ja, die Aufgaben könnten tatsächlich kaum unterschiedlicher sein. Und genau darüber möchte ich heute einen kleinen Einblick geben. Und vielleicht habt ihr es ja auch schon auf Instagram mitbekommen. Ich habe im letzten Herbst bei einem Fischotterprojekt mitgearbeitet, war bei einer Feldhamsterkartierung dabei, werde aktuell als Weißstorchbetreuerin eingearbeitet und im aktuellen Semester besuche ich zwei Kurse, und zwar Vögel und Fledermäuse. Und genau über diese Projekte soll es heute in der Podcast-Folge gehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Dann starten wir mal mit dem Fischotter. Und zwar lief das Fischotter-Projekt über die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz und war tatsächlich auch mein erster bezahlter Job im Naturschutz. Entsprechend besonders war das dann auch für mich, weil ich bisher immer alles auf ehrenamtlicher Basis gemacht habe. Das Ganze lief über einen Honorarvertrag, heißt, ich habe meine Stunden notiert und der Stiftung dann entsprechend in Rechnung gestellt. Ich habe auch ein Kleingewerbe, ist, glaube ich, auch ratsam, wenn man auf Honorar arbeitet, dass man eben ein Kleingewerbe hat, dass es mit den Steuern dann entsprechend gut abzurechnen ist. Und genau, Ziel der Kartierung war es eben herauszufinden, ob denn der Fischotter aktuell in Rheinland-Pfalz vorkommt und ob es, wenn er vorkommt, dann auch geeignete Lebensräume für ihn gibt. Und ja, wie lief so eine Kartierung ab? Jede Person, die sich eben gemeldet hat als Kartierungshelfer, hat bestimmte Punkte bzw. Standorte in einer Maps-Karte zugeteilt bekommen. Und die musste man dann entsprechend anfahren oder anlaufen, je nachdem, wie weit die Punkte eben entfernt waren. Und meistens waren das dann Brücken über Gewässer, weil ja, Fischotter leben ja hauptsächlich rund um Gewässer. Und genau, gezielt wurden dann diese Brücken untersucht, weil Fischotter tatsächlich gerne dort markieren. Warum gerade Brücken? Ja, Fischotter setzen ihre sogenannten Losungen, also Kotspuren, tatsächlich häufig gerne sichtbar an trockenen Stellen ab. Besonders eben unter Brücken oder auf Steinen oder auf sogenannten Bärmen. Das sind diese trockenen Uferbereiche unter den Brücken. Und zusätzlich haben wir dann eben uns die Brücken nochmal genau angeschaut, haben geguckt, wie groß sind die Brücken und auch generell die Umgebung von den Brücken, wie ist die Vegetation, die Ufervegetation, die Gewässerstruktur, wie hoch ist der Störungsgrad, gerade bezüglich Verkehr, Siedlungen oder auch generell die Durchgängigkeit der Landschaft. Und das Ganze haben wir in einer App eingetragen. Wir sind dann eben so eine Art Fragebogen durchgegangen, da wurde alles abgefragt, was wir uns anschauen sollen, und haben dann eben diese ganzen Daten in eine App eingetragen. So wurde das Ganze dann eben auch direkt digital erfasst. Und ja, Fun Fact, ich war im Fischotter-Projekt, habe aber nie einen Fischotter gesehen. Denn ist auch nicht so verwunderlich, weil die Projektkoordinatorin, die wirklich schon längere Zeit für den Fischotter arbeitet, hat selbst auch noch nie einen Fischotter, in freier Wildbahn zumindest, nicht gesehen. Denn Fischotter sind wirklich nachtaktive und sehr scheue Tiere. Daher läuft das Monitoring auch ausschließlich indirekt eben über die Spuren von den Fischottern, die sie hinterlassen. Genau. Das Ganze war eben ein Saisonjob. Man kartiert für den Fischotter hauptsächlich im Herbst. Das Ganze hat im Oktober angefangen und ging dann bis März ungefähr. Also wirklich so ein halbes Jahr. Grund dafür sind eben, dass man die Spuren vom Fischotter auf feuchtem Boden und wenig Vegetation eben besser finden kann. Das gestaltet sich dann im Sommer ein bisschen schwieriger. Und ja, was ich ganz besonders schön fand an dem Projekt, man hat wirklich Orte entdeckt, an dem, die man sonst nie angefahren hätte. Man war wirklich, ja, eigentlich in der direkten Umgebung, wo man wohnt, und hat dann wirklich ja, die schönsten Orte entdeckt, die man sonst so gar nicht auf dem Schirm hatte. Genau. Und ja, es wird vermutlich im Herbst wieder diesen Jahres eine neue Kartierungsrunde geben. Falls du dich angesprochen fühlst und auch gerne bei so einem Projekt mithelfen möchtest, beziehungsweise jetzt bei dem Fischotter-Projekt, kannst du dich auch gerne einfach bei mir melden. Dann würde ich den Kontakt herstellen, weil soweit ich weiß, suchen die, glaube ich, immer wieder Kartierungshelfer. Dann kommen wir auch schon zum Feldhamster. Und zwar habe ich im Frühjahr auch bei einer Feldhamsterkartierung mitgemacht. Das Ganze lief auch über die Stiftung für Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz. Die Arbeit sah zum Beispiel komplett anders aus wie beim Fischotter, weil andere Tierart, anderer Lebensraum, also auch komplett andere Tätigkeit. Genau, denn der Feldhamster lebt jetzt nicht wie der Fischotter in der Nähe von Gewässern, sondern er lebt ausschließlich in offenen Agrarlandschaften und vor allem auf Ackerflächen. Und hier war es ja zum Beispiel auch super wichtig, an einem sonnigen Tag wirklich auch für Sonnenschutz zu sorgen, sich eine Kopfbedeckung mitzunehmen, ausreichend Wasser. Weil wenn man auf so einem, für längere Zeit, für mehrere Stunden auf so einem offenen Acker unterwegs ist, das kann wirklich körperlich sehr, sehr anstrengend werden und man kann sich wirklich sehr schnell einen Sonnenbrand einfangen. Das musste ich tatsächlich auch erleben, weil ich das Ganze auch ein bisschen unterschätzt habe. Der Feldhamster gehört ja mittlerweile leider auch zu den stark gefährdeten Arten in Europa. Deswegen, ja, macht man das Ganze eben. In der Kartierung ging es eben darum, wirklich zu schauen, kommt der Feldhamster überhaupt noch vor? Wenn ja, wo kommt er vor? Wie viele kommen da noch vor? Und man hat sich dann eben auf verschiedenen Ackerflächen getroffen, an verschiedenen Tagen. Ein Standort ging dann tatsächlich so von 9 bis 15 Uhr. Also es waren recht große Flächen, die man dann eben abgesucht hat. Und ja, das Ganze lief dann mit mehreren Menschen. Man hat dann so eine Art Menschenkette gebildet und ist dann wirklich so den Acker gemeinsam und gleichzeitig einfach über den Acker gelaufen und hat dann dort wirklich geguckt, ob da irgendwo Feldhamster bauen vorkommen. Hat dann entsprechend nach tiefen und großen Löchern geguckt. Oftmals konnte man das auch, oder anfangs hat man es, die Anfänger, sage ich mal, auch verwechselt mit Mäuselöchern. Man kam da aber relativ schnell rein. Erklärt haben am Anfang, wie sieht ein Mäuseloch aus und wie sieht dann ein Feldhamsterloch aus. Und Feldhamsterlöcher sind wirklich deutlich größer als die von den Mäusen. Also Mäuselöcher haben wir ganz viele gefunden. Tatsächlich bei der Begehung, wo ich jetzt mit dabei war, haben wir leider keinen Feldhamsterbau mehr gefunden. Diese Fläche, die wir jetzt da auch damals zusammen abgelaufen sind, galt als tatsächlich auch nicht mehr so geeigneter Lebensraum für den Feldhamster. Deswegen hätten wir an dem Tag einen Feldhamster gefunden, hätten wir tatsächlich auch versucht, den einzufangen und ja, hätten den dann noch gesiedelt an einen Ort, wo er halt bessere Chancen hat. Genau, ja, das Ganze ist auch eher Saisonarbeit, wie ich schon gesagt habe, also Frühjahr und Herbst, und war auch tatsächlich bezahlt, auch im Rahmen eines Honorarvertrages. Und da werden auch wirklich jedes Jahr Kartierungshelfer gesucht. Auch wenn du da sagst, du hättest da Bock, dir das mal anzuschauen oder das mal auszuprobieren, dann melde dich auch gerne bei mir. Dann kann ich auch da gerne den Kontakt herstellen. Dann kommen wir zur Weißstorchbetreuung. Und zwar, ja, läuft das Ganze ehrenamtlich über den NABU. Ich werde nämlich gerade als Weißstorchbetreuerin eingearbeitet. Das habe ich tatsächlich ganz zufällig auf der Homepage vom NABU Baden-Württemberg gefunden, dass eben Weißstorchbetreuer gesucht werden, weil es in Baden-Württemberg wirklich eine der größten Populationen an Weißstörchen gibt in ganz Deutschland. Da würde ich euch jetzt auch einfach gerne mal ein bisschen berichten, wie so die Arbeit als Weißstorchbetreuer aussieht. Und zwar ist es auch eher eine Saisonarbeit, weil, wie du ja sicherlich weißt, sind Weißstörche Zugvögel und kommen ungefähr so im März eines Jahres aus ihren Überwinterungsgebieten zurück. Und dann beginnt sozusagen auch die Tätigkeit der Weißstorchbetreuer. Und zwar ja, schaut man sich erstmal an, wo kommen sie zurück, an welche Nester und wer kommt da überhaupt zurück. Im besten Fall sind die Störche beringt und dann geht es darum, erstmal die Ringe abzulesen. Das klappt tatsächlich sehr gut mit einem Fernrohr oder mit einem Spektiv, weil die Ringe von Störchen relativ groß sind und die Nummern sind da auch relativ groß, also kann man die auch ganz gut ablesen, wenn der Storch dann auch passend steht. Manchmal kann es dann natürlich sein, dass dann irgendwas bedeckt wird oder er jetzt auf einem anderen Bein, auf einem Bein steht und der Ring auf dem anderen Bein dran ist, was er gerade eingezogen hat. Ja, also es ist auch manchmal einfach Glückssache, dass man dann den Ring tatsächlich ablesen kann. Aber deswegen fährt man dann auch so ein Storchennest nicht nur einmal ab, sondern versucht dann auch einfach an einem anderen Tag sein Glück. Und genau, guckt dann wirklich, wer brütet da. Manchmal kann es auch vorkommen, dass die nicht beringt sind und das ist auch okay. Aber wenn man wirklich einen Ring ablesen kann, dann meldet man das Ganze in der Datenbank. Dann weiß man vielleicht auch, ach, das sind schon wieder die Störche oder das Storchenpaar, die auch schon im Vorjahr gebrütet haben auf dem Nest. Die haben jetzt wieder dieses Nest eingenommen. Genau. Das ist sozusagen der erste Step, womit man anfängt. Dann fängt natürlich an zu schauen, okay, wird überhaupt gebrütet? Gab es einen Bruterfolg? Wurden schon Eier gelegt? Sind denn schon die Jungvögel geschlüpft? Das monitort man dann auch in der Zeit. Da fährt man dann entsprechend auch, man fährt insgesamt so 6 bis 8 Mal ein Storchennest ab. In der Zeit, um einfach erstmal die Ringe abzulesen und dann zu gucken, ob überhaupt gebrütet wird. Und dann so zum Ende der Brutsaison, wenn die Jungvögel dann so wirklich kurz vorm Ausfliegen sind, so im Juli ungefähr, fährt man dann nochmal das Nest an, um zu gucken, okay, wie viele Jungvögel können denn potenziell ausfliegen. Dann haben sie es nämlich, wenn man dann wirklich so drei große Jungvögel sieht, dann geht man in der Regel auch davon aus, dass jetzt nichts mehr Dramatisches dazwischen kommt und die auch wirklich ausfliegen. Diese Zahl meldet man dann auch in eine Datenbank, dass man einfach diesen Überblick behält, ja, wie viel Nachwuchs gab es und wie entwickelt sich eben die Population der Störche. Und ja, was auch richtig coole Aufgabe ist, ist tatsächlich so ungefähr, wenn die Jungvögel so 5 bis 6 Wochen sind, dann beringt man die nämlich auch eben für die Wissenschaft, damit man dann auch die irgendwann wieder zuordnen kann. Und ja, das habe ich jetzt auch tatsächlich ein paar Mal mitmachen dürfen. Das war richtig, richtig cool, weil man kommt dann auch den Störchen relativ nah. Genau, und da wartet man eben diese 5 bis 6 Wochen ab, weil es einfach die beste Zeit ist zum Bringen. Und ja, du fragst dich jetzt vielleicht, wie kommt man denn an diese Nester, weil die Nester ja von Störchen relativ hoch gelegen sind. Da bestellt man sich dann so einen Steiger sozusagen oder so eine Art Hebebühne. Oder manchmal macht es auch die Feuerwehr mit, die machen daraus einfach eine Übung. Und dann, genau, fahren die einen dann eben hoch zum Storchennest. Und ja, die Erwachsenen, also die Elternvögel, die fliegen dann auch meistens weg, was ganz gut ist. Dann kann man nämlich in Ruhe beringen. Denn Fun Fact, die Jungvögel, die stellen sich meistens tot, wenn man denen nahe kommt. Und das macht natürlich die Arbeit eines Beringes deutlich einfacher, wenn sie nicht anfangen zu zappeln oder sich anfangen wollen zu wehren. Genau, die verhalten sich dann wirklich ganz ruhig. Dann kann man da in Ruhe den Ring anbringen und dann ist auch wieder gut. Das Ganze geht auch relativ schnell. Ist innerhalb von ein paar Minuten ist der Ring drauf und dann kann man die, ja, die Jungvögel dann auch wieder in Ruhe lassen. Und ja, irgendwann kommen dann auch die Eltern wieder zurück. Genau, es gab jetzt tatsächlich auch dieses Jahr das erste Mal Ringe mit Sendern. Das sind so Prototypen, die wir jetzt ausprobieren an den Störchen. Das ist eigentlich auch ganz cool, wenn man dann wirklich dann auch die Vögel, die halt mit diesen Senderingen ausgestattet werden, dann auch in der App, Animal Tracker nennt sich das, verfolgen kann. Da kann man einfach gucken, okay, wo fliegen die überhaupt hin? Kommen die dann wieder zurück? Wohin kommen sie zurück? Das ist natürlich dann auch für die Wissenschaft super, super wertvoll, diese Daten zu haben. Genau. Ja, und sozusagen mit dem Ausflug der Jungvögel ist dann eigentlich auch schon die Saison der Weißstorchbetreuung beendet. Es kann natürlich noch sein, dass dann noch ein paar kleinere Tätigkeiten auf einen zukommen. Man ist generell auch Ansprechpartner so für die Bevölkerung oder vielleicht sieht ein Nest auch gar nicht mehr so gut aus und ist irgendwie so kurz vorm Absturz, kann es auch geben, dann sollte es vielleicht ein bisschen stabilisiert werden. Oder man hilft auch bei der Bergung von verletzten Störchen. Das sind dann auch so Tätigkeiten, die natürlich außerhalb so der Saison auftreten können. Genau, aber so im Grunde ist die Saison so im Juli, August spätestens dann rum, wenn die Jungstörche dann ausgeflogen sind. Und genau, die fängt dann auch erst wieder an, wenn sie dann wieder aus ihrem Überwinterungsgebiet im März nächsten Jahres dann zurückkommen. Was ich hier ganz cool finde an dem Projekt, also man kann sich das wirklich relativ sehr frei einteilen von der Zeit her. Man hat ja eben diese Nester, die man betreut und sagt dann, kann die ja dann anfahren, wenn man wirklich Zeit hat zu Zeiten, wo es halt einem wirklich in den Kram oder in den Alltag passt. Da gibt niemand wirklich irgendwas vor. Und der Vorteil ist, finde ich, von den anderen Projekten, die ich jetzt berichtet habe, also jetzt Fischotter oder Feldhamster, wenn du wirklich sehr tierbegeistert bist, dass du halt den Tieren, den Störchen relativ nah kommst, auch gerade mit der Beringung, durfte ich jetzt zum Beispiel diese Woche auch die kleinen Störcher dann wieder aufs Nest zurücksetzen. Normalerweise hat man ja sehr selten den Kontakt so zu Wildtieren. Von daher ja, ist es wirklich ein ganz schönes Projekt. Falls du aus Baden-Württemberg kommst, kannst du dich natürlich auch super gerne beim NABU melden. Die suchen, glaube ich, immer wieder Weißstorchbetreuer. Voraussetzung dafür ist eben eine Schulung, die man absolvieren sollte. Die findet in unregelmäßigen Abständen statt. Aber wenn du dich beim NABU meldest und da dein Interesse zeigst, dann bist du automatisch in den Verteiler drin und wirst dann auch zur Schulung eingeladen. Und wenn du auch Interesse hast, die Störcher zu beringen, musst du tatsächlich auch einen Beringungsschein machen. Der ist allerdings für den Weißstorch relativ schnell und easy gemacht. Das Ganze geht also du musst diese Schulung haben und dann hast du nochmal zusätzlich eine Online-Schulung für die Beringung plus eben Praxisstunden, die du dann halt, wo du dann einfach bei einer Beringung auch dabei bist und mitmachst. Das ist dann aber wirklich nur der Beringungsschein rein für den Weißstorch. Wenn du jetzt einen allgemeinen Beringungsschein machen möchtest für Vögel, ist der natürlich, für andere Vögel ist der dann ein bisschen umfangreicher. Aber ich finde es so jetzt für den Einstieg auch so mit Vögeln zu arbeiten und dann auch mal in die Beringung reinzuschnuppern, ist es wirklich ein ganz, ganz schönes Projekt. Mir macht es super viel Spaß und ja, ich bin schon gespannt, was ich da noch alles mit euch teilen werde in Zukunft. So, dann kommen wir noch zu den beiden Unikursen, die ich aktuell im vierten Semester besuche. Wir sollten uns 2 von 5 Indikatorenorganismenkurse aussuchen. Darunter waren zum Beispiel Vögel, Heuschrecken, Fledermäuse, Laufkäfer, Fische. Und für mich war von Anfang an klar, dass ich auf jeden Fall Vögel machen will. Und dann fand ich Fledermäuse auch super spannend. Mir war nur irgendwie nicht bewusst, dass man für beide Kurse super früh aufstehen muss, denn im Unisystem stand nur bei Vögel etwas von 6 Uhr Kursbeginn und bei Fledermäuse eigentlich Kurszeit 18 bis 22 Uhr. Naja, bis dann der Fledermauskurs begonnen hat und wir dann erfahren haben, dass wir auch für die Fledermäuse jeweils eine Stunde vor Sonnenaufgang kartieren müssen. Naja, okay, aber jetzt erstmal nacheinander. Fangen wir erstmal mit den Vögeln an. Ziel des Vogelkurses ist es, dass wir nach dem Kurs insgesamt 75 Vogelarten visuell und anhand ihrer Stimmen erkennen müssen. Diese 75 Arten sind vorgegeben und darüber schreiben wir tatsächlich dann auch Ende Juni eine Prüfung. Was ganz cool ist, wir haben die Möglichkeit, noch ein BANU-Zertifikat zu erwerben, und zwar das Bronze-Vogelzertifikat, wenn wir mindestens 80% in der Prüfung richtig haben. Das ist nämlich super wertvoll, weil es eben die Artenkenntnis beweist beziehungsweise ja schriftlich darlegt und man dann das Zertifikat eben für zukünftige Bewerbung nutzen kann. Ja, und der Vogelkurs läuft so ab, dass wir in dem gesamten Kurszeitraum eine Gruppenarbeit haben. Hier hat jede Gruppe insgesamt 3 Transekte zugeteilt bekommen, die wir jemals 3-mal besuchen sollen und die Vögel, die dort eben vorkommen, auf Karten dokumentieren müssen. Und da Vögel nun mal morgens am aktivsten sind, müssen wir eben spätestens schon um 6 Uhr damit anfangen. Genau, ich muss sagen, mir fällt es gar nicht mal so schwer, dieses frühe Aufstehen. Gerade im Sommer ist es ja immer super früh, hell und ja, es ist auch nicht so kalt. Also im Wintersemester hätte ich es mir jetzt schwieriger vorgestellt. Und ich mag es auch echt gerne, irgendwie so früh schon unterwegs zu sein, weil eben so gut wie noch gar keine Menschen unterwegs sind und man hat irgendwie seine komplette Ruhe und das macht den Morgen immer für mich immer so ein bisschen magisch. Ja, und ich habe auch schon viele Vogelstimmen gelernt. Manche fallen mir echt einfach, andere wiederum sind super schwer zu erkennen. Aber ich habe auch schon meinen Lieblingsgesang, das ist der Pirol, weil er eben so exotisch nach Dschungel klingt. Ja, das befriedigt immer so ein bisschen meinen Dschungelfernweh. Genau. Und wenn ihr möchtet, genau, ich kann euch ja mal kurz den Pirol-Gesang hier abspielen, dann wisst ihr, was ich meine mit exotisch und Dschungel. Ist der nicht richtig, richtig cool? ja, also ich finde ihn super schön. Und was auch ein richtiges Highlight war bei den bisherigen Kartierungen, wir haben einen Wiedehopf gesehen. Die sind ja mittlerweile super, super selten. Und ja, jetzt hoffen wir jedes Mal bei dem Transekt, wo wir ihn gesehen haben, dass wir ihn nochmal zu Gesicht bekommen. Die hören sich auch auf jeden Fall richtig cool an. Auch relativ exotisch, muss ich sagen. Hier ist auch nochmal der Gesang vom Wiedehopf. Ja, und das soweit zu den Vögeln. Ich bin jetzt auch schon fleißig am Vogelstimmen lernen, weil die Prüfung dazu eben auch schon Ende Juni ist. Genau, dann kommen wir noch zu guter Letzt zum Fledermauskurs von der Uni. Bei den Fledermäusen haben wir tatsächlich auch eine Gruppenarbeit und jede Gruppe hat ein Transekt zugeteilt bekommen. Und dieses Transekt müssen wir insgesamt 3-mal ablaufen und eben nach den Schlafplätzen von den Fledermäusen suchen. Die Kartierungstage sind dann sehr, sehr lang, weil wir an dem Tag morgens 1 Stunde vor Sonnenaufgang suchen gehen. Das heißt, wir treffen uns schon um 4:45 spätestens. Für mich heißt es dann natürlich so kurz nach 3 aufstehen, weil ich ja 1 Stunde Anfahrt habe nach Landau. Genau, und ab 18 Uhr an dem Tag ist dann Theorie von den Fledermäusen und nach der Theorie gegen 21 Uhr gehen wir dann eben nochmal in unseren Gruppen unsere Transekte ab und suchen dann eben nochmal die Fledermäuse, wo sie dann aus den Schlafplätzen rauskommen. Heißt, es sind wirklich sehr, sehr lange Tage, aber irgendwie ist auch das machbar. Das ist nicht jede Woche, insgesamt nur 3-mal und ja, es ist einfach auch super spannend. Ich glaube, da vergisst man eben auch so ein bisschen ja, die Anstrengung und das frühe Aufstehen. Beim ersten Durchgang damals waren wir tatsächlich etwas enttäuscht, weil wir keine einzige Fledermaus gesehen haben. Das war dann aber auch nicht wirklich überraschend, weil es in der Nacht sehr regnerisch war und kalt und das mögen die nicht so gerne. Aber mittlerweile haben wir auch Schlafplätze von ihnen entdeckt und konnten auch richtig beobachten, wie sie abends da rausfliegen. Und dann hatten wir bei den Fledermäusen auch noch einen richtig coolen Exkursionsabend. Und zwar haben wir die Fledermäuse in einem Netz gefangen, um eben die Arten ganz sicher bestimmen zu können. Dadurch haben wir die Fledermäuse auch eben ganz nah sehen können. Man sieht die ja normalerweise immer nur so schnell am Vorbeifliegen im Dunkeln und da erkennt man ja gar nicht wirklich was von den Fledermäusen. Genau, das war nochmal richtig, richtig cool. Wir haben natürlich alle wieder freigelassen. Ja, und bald ist der Fledermauskurs auch schon vorbei. Hier schreiben wir dann auch Anfang Juli eine schriftliche Prüfung. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen darüber, was in der Uni gerade so los ist und was ich außerhalb der Uni noch so mache. Und man sieht auch, dass die Aufgaben wirklich zum Teil sehr, sehr unterschiedlich sein können pro Tierart. Und ja, wenn du dich jetzt irgendwie angesprochen fühlst, gerade jetzt vielleicht auch bei der Weißstorchbetreuung oder bei den Kartierungsarbeiten für den Feldhamster und für den Fischotter, kannst du mich gerne kontaktieren. Ich kann auch gerne in den Shownotes nochmal die Naturschutzorganisation verlinken. worüber das Ganze läuft. Und dann kannst du auch gerne da selber noch mal ein bisschen recherchieren. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du nächsten Monat wieder einschaltest. Bis ganz bald.